der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Ronneburg, 26.02.2023. Rassistische Anfeindungen und Angriffe bei Handballspiel. Während eines Handballspiels in Ronneburg werden Spieler der gegnerischen Mannschaft rassistisch beleidigt und nach Spielende körperlich attackiert. Schmalkalden. Körperverletzung und Sachbeschädigung, 27.02.2023. Zwei Frauen werden während einer Demonstration von einer weiteren unbekannten Frau angegriffen. Diese versucht ihnen zunächst eine Ukraine-Flagge zu entreißen. Im weiteren Verlauf mischt sich ein Mann ein. Es kommt zu mehreren Handlungen beider Täterinnen gegen die Betroffenen. Die mitgeführte Ukraine-Flagge wird entrissen und die Fahnenstange zerbrochen. 21.02.2023 Magdeburg. Gegen 22 Uhr werden zwei Fahrgäste in einer Straßenbahn auf Höhe der Lübecker Straße von einem Unbekannten rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen. Ein 18-Jähriger geht dazwischen und will die Situation beruhigen, gerät dabei selbst in die Handgreiflichkeit mit dem Angreifer. Schließlich kann der Täter am Boden festgehalten werden, bis die Polizei eintritt. Ein Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen ergibt über 2 Promille. Zittau, Eisenbahnstraße. Vorfall vom 23. Juli 2023. Am Sonntagmorgen haben Unbekannte ihr Unwesen auf einem Grundstück an der Eisenbahnstraße in Zittau getrieben. Und so weiter und so fort. Damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsgerichtet. Auch heute wieder mit mir, mit Sven Peter und mit Gerrit.
Hi.
Was ich jetzt gerade vorgelesen habe, das waren einige Ausschnitte aus Chroniken von Opferberatungen, die sich für Opfer rechter Gewalt, rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt einsetzen. In diesem Fall waren es tatsächlich alles jetzt einfach mal Beispiele aus dem Raum Ostdeutschland. Und dazu noch ein bisschen mehr, denn ich glaube, ich hatte es vor einer ganzen Weile auch schon mal gesagt, aber es ist ja schon lange her, dass wir gesprochen hatten. Ich habe selbst eine Weile in Thüringen bei der Opferberatungsstelle ESRE gearbeitet, kenne also auch die Arbeit so ein bisschen und deshalb an dieser Stelle einmal der Hinweis darauf. Jetzt möchte ich noch einmal auf eine Pressemitteilung eingehen und da heißt es Rechte Gewalt 2022, Jahresbilanz der Gewaltopferberatungsstellen. Rassistische Mobilisierung und Gewalt schaffen insbesondere in Ostdeutschland ein flächendeckendes Klima von Angst und Unsicherheit. Anstieg von mehr als 15% bei rechten Gewalttaten, insbesondere Körperverletzungsdelikten. Täglich ereigneten sich im Jahr 2022 bis zu 5 rechte Angriffe alleine in 10 von 16 Bundesländern. Rassismus ist bei mehr als der Hälfte der Fälle das dominierende Tatprofil. So viel dazu. Bevor wir jetzt genauer in das Thema einsteigen, ist es so, dass ich das einmal kurz erwähnen möchte, damit das auch so ein bisschen einzuordnen ist. Bei mir hat sich im Leben gerade einiges sehr stark verändert. Deswegen kann es immer mal vorkommen, dass meine Stimme vielleicht jetzt ein bisschen anders klingt als sonst und dass das Ganze vielleicht manchmal nicht ganz so, dass ich nicht ganz so reagiere, wie es vielleicht manchmal angemessen ist. Aber das nur einmal nebenbei. Jetzt, Gerrit, würde ich sagen, kommen wir wieder auf das Thema zu sprechen, was ich gerade gesagt habe. Ich habe jetzt Beispiele von Opferberatung rausgesucht und du hast ja auch nochmal geschaut, was so in den letzten Tagen und Wochen los war.
Die Stimmung kippt. Die Stimmung kippt, würde ich quasi als Überbegriff nehmen für diese Folge, die wir heute aufzeichnen, weil uns aufgefallen ist und ich glaube euch wahrscheinlich auch, es passiert gerade viel. Es passiert gerade viel im Bereich rechter Gewalt. Es kommen verhäuft Meldungen aus dem ganzen Bundesgebiet, oft aber auch aus Ostdeutschland. Und wir versuchen natürlich jetzt einfach mal zu schauen, ist das wirklich so? Was passiert da eigentlich und woran liegt es, dass diese Stimmung gerade kippt? Und was hat das eigentlich mit der momentanen Entwicklung auch der AfD zu tun? Spoiler, wahrscheinlich schon einiges. Und das ist heute unser Thema, weil wir auch das Gefühl haben, es wird zunehmend gefährlicher für Menschen in bestimmten Gebieten Deutschlands auf die Straße zu gehen, wenn man anders aussieht oder eine andere politische Meinung hat. Also die Stimmung kippt in Deutschland und die Gefahr von rechts wird immer größer. Das ist so unsere These, der wir uns heute anschauen. Und ähnlich wie du, Sven, habe ich mir mal tatsächlich eine ähnliche Idee gehabt. Du hast in die Opferberatung reingeguckt. Ich habe auf Arbeit einfach mal in die Agenturmeldungen reingeguckt. Sprich, also da für Leute, die nicht wissen, wie es funktioniert, wenn man diese Agenturen abonniert hat, die Nachrichtenagenturen, dann tickern da die ganze Zeit so Meldungen ein, was gerade so passiert in Deutschland und der Welt. Und dann habe ich da einfach mal Rechtsextremismus eingegeben. Das sind jetzt alles Meldungen von dem Wochenende 23. 24. Juli. Ironischerweise auch das Wochenende, wo das losging, die ganze Debatte um die Brandmauer zur AfD auf kommunaler Ebene, die Friedrich Merz aufgemacht hat. Also nicht falsch verstehen, ich bringe das jetzt hier nicht in eine kausale Verbindung, nur irgendwie hängt halt doch alles mit allem zusammen und darüber werden wir natürlich später auch reden. Also Ein Wochenende. Meldungen aus Deutschland. Maskierte attackieren Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Seibnitz in Sachsen. Mit Nazi-Parolen und Hitlergruß. Gruppe in Sachsen überfällt Paar in Wohnung und attackiert Polizei. Rechtsextreme zeigen während des CSD Banner bei Berliner Fernsehtour. Unbekannter hat Besucher auf dem Gelände der Chemnitzer Synagoge gefilmt und antisemitisch beleidigt. Rechtsextremisten der identitären Gruppe Wackere Schwaben haben am Sonntag einen Banner beim Inselbad in Stuttgart unter Türkheim gehisst. Alles Meldungen vom Wochenende fliegen einfach so rein. Hervorzuheben ist vielleicht der Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft in Sachsen. Da gab es dann jetzt auch Bilder von den Angreifern und das sind halt einfach handfeste Neonazis, die bewaffnet mit Schlagstöcken und Ähnlichem in diese Flüchtlingsunterkunft eingebrochen sind, mit dem Ziel, Flüchtlinge, die dort untergebracht sind, anzugreifen. Auch wenn wir so eine Art Gewöhnungseffekt sehen, das sind nicht Bilder, die man alle Tage sieht. Und das will ich auch nochmal anmerken. Du siehst da einen etwas korpulenten Typen mit Sturmhaube, also zwei Typen mit Sturmhaube, einem weißen T-Shirt mit Reichsfarben drauf und so weiter. Als zweites möchte ich auch nochmal hervorheben, die Geschichte hier in Berlin auf dem CSD. Da hat der Dritte Weg, die Partei, über die wir letzte Folge geredet haben, einfach ein Banner aufgehisst, auf dem steht, Homo ist gleich Volkstod. Dass die auf den Alexanderplatz in Berlin marschieren und sowas aufhängen am CSD. Zum Glück wurden sie vertrieben, also nicht von der Polizei, sondern von Leuten, die sich dagegen gewehrt haben. Das ist sehr gut und das ist immer wichtig. Aber dass das hier passiert, das zeigt auch was. Und es zeigt ja natürlich auch was, dass es genau bei diesem Thema passiert. Es geht hier um queere Menschen, es geht um Flüchtlinge und bei der identitären Bewegung in Stuttgart, man stellt sich auf ein Freibad, kommt auch nicht von ungefähr. Ihr könnt es euch denken, die Debatte um Freibäder. Das Banner, was da stand, Remigration. Sprich, die Leute sollen wieder zurück. Das ist vor allem ja eine neurechte, ich sag mal, Forderung, Theorie, um so auch in die Mitte der Gesellschaft zu kommen mit ihren Thesen. Jetzt stellt man sich halt die Frage so, ist es Zufall, dass das jetzt gerade passiert? Ist es mehr oder nicht? Ich bin natürlich der Meinung, dass es kein Zufall ist und dass es natürlich alles mit der gesellschaftlichen Stimmung zusammenhängt. Ich glaube, es gibt noch einen größeren Fall, der noch prominenter durch die Medien ging in der jüngeren Vergangenheit. Und da ging es um zwei Lehrer. Und Sven, deswegen würde ich jetzt an dich übergeben, dass du da mal was zu erzählst. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, worum es geht.
Machen wir erstmal die Kurzfassung. Zwei Lehrer, oder andersrum, ein Lehrer, eine Lehrerin aus Brandenburg haben rechtsextreme Vorfälle an ihrer Schule angeprangert, erst in einem anonymen, offenen Brief. Und dann haben sie das Ganze auch öffentlich gemacht und haben eben über diese Missstände auch in Medien berichtet. Und man könnte jetzt ja denken, oder man könnte ja hoffen, auch eben aufgrund der Zeit, in der wir heute leben, dass diese Lehrkräfte Unterstützung erfahren, dass sie auch von den Schulämtern und vom Ministerium tatsächlich Unterstützung erfahren, weil wir ja alle wissen, weil man ja weiß, dass Rechtsextremismus ein Problem ist und das auch tatsächlich eigentlich in den meisten Schulrechtsgeschichten drinsteht, dass eben Schülerinnen und Schüler oder Kinder und Jugendliche eben zu weltoffenen und demokratiefördernden Menschen in Anführungsstrichen erzogen werden können und sollen. Und dass dann eben jetzt so ein Fall kommt, in dem Lehrer eben solche Probleme öffentlich machen und dann aber eben nicht die Unterstützung bekommen, die sie verdienen, sondern tatsächlich es eher so ist, dass sowohl in dem Kollegium an dieser Schule als auch in der örtlichen und auch in der überregionalen Gesellschaft tatsächlich sehr viele negative Geschichten auf diese beiden Lehrerinnen und Lehrer zugekommen sind.
Die Stimmung kippt, wie ich sage.
Genau, die Stimmung kippt und ich würde mal einfach ein Zitat daraus vorlesen, was eine der beiden Lehrkräfte eben gegenüber dem ZDF gesagt hat und da hieß es, beim Einkaufen in einer Freistunde wurde ich zum Beispiel von zwei jungen, durchtrainierten Erwachsenen massiv beleidigt in der Öffentlichkeit, du scheiß Zecke, verpiss dich aus Burg. Das ist also so ein bisschen der Standard vor Ort. Also dass es in Schulen natürlich auch Rechtsextreme gibt, das braucht man, glaube ich, nicht kann man nicht verneinen. Das ist so, das ist ja auch Schulen sind ja im Endeffekt ein Abbild der Gesellschaft. Nichtsdestotrotz, und das ist eben das ganz Komische daran, auch die AfD hat das Ganze dann aufgegriffen und hat das auch gefeiert und man hat dann diese Menschen, also diese beiden Lehrer als linke Denunzianten beschimpft und ich glaube, es war ein Chemnitzer oder Cottbusser AfD-Abgeordneter, hat dann eben auch gejubelt, als eben dann jetzt letztens öffentlich wurde, dass diese beiden Lehrkräfte eben die Schule verlassen und dann andere Schulen wechseln, eben auch, weil es auch im Kollegium, aber auch von Seiten scheinbar, es ist nicht so ganz klar, ob das wirklich von den Eltern ist, aber es gab eben auch Briefe, die sich dann eben negativ über diese Lehrkräfte geäußert haben. Und statt da wirklich zu unterstützen und statt da wirklich zu helfen, das ist nicht passiert. Es wurde zwar von Seiten des zuständigen Kultusministers gesagt, dass man das Ganze unterstützen möchte, aber wirklich angekommen ist dabei vor Ort eben nichts. Und deswegen haben die beiden Lehrkräfte jetzt tatsächlich, ich sag mal auch in Anführungsstrichen, das Glück und konnten relativ schnell an eine andere Schule wechseln. Und auch da möchte ich noch einmal ein Zitat von dem Verein Opferperspektive, eben eine Opferberatung in Brandenburg. Die hat gesagt, das Problem, das Burg mit der extremen Rechten hat, verschwindet nicht, wenn niemand mehr da ist, um es zu thematisieren. Und das ist, glaube ich, heute das Problem. Das war auch früher schon das Problem, dass diese Problemfälle eben ganz oft nicht thematisiert wurden. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Früher war es gerne so, dass man eben Angst hatte, wenn man jetzt tatsächlich zugibt, wir haben Rechtsextreme bei uns in der Gemeinde, dann würde das dem Tourismus schaden und so weiter und so fort. So viel dazu.
Ja, Sven, den AfD-Politiker, den du angesprochen hast, nur um das zu ergänzen, weil mit dem habe ich mich auch kurz befasst, weil das ja so eine Sauerei war, also so unglaublich, was der abgezogen hat in dem Zusammenhang, du hast ja schon angedeutet, der das quasi eher als so eine Art zivilgesellschaftliches Engagement gesehen hat, diese beiden armen Lehrer zu verscheuchen, so die linksgrün Versifften, die sollen zurück nach Berlin, sinngemäß, solche Sticker klebten ja auch rund um die Schule. Dieser Politiker, das war Jean-Pascal Hohm, AfD-Chef in Cottbus. Und der hat es auch nicht dabei belassen. Also er hat dann auch nochmal einfach mal kackdreist getwittert, es gäbe kein Rechtsextremismusproblem an Brandenburger Schulen. Und da fragst du auch so, ja, warum musst du das twittern? So, ne? Also es ist eine ganz eindeutige Agenda, um solche Zustände zu normalisieren. Und das ist halt eine perfide Strategie, die die AfD verfolgt und die sie auch immer erfolgreicher verfolgt. Und das will ich auch später nochmal darlegen, wie das funktioniert und warum sie leider Gottes auch Erfolg haben. Der Journalist Julius Geiler, der hat dann auch dieses Zitat von Jean-Pascal Hohm auf Twitter zitiert, also es gäbe kein Rechtsextremismusproblem, und darunter dieses Foto gepostet, was ja auch durch die Presse ging, was von Schülern dieser Schule ist, wo quasi ausnahmslos alle den Hitlergruß zeigen, den rechten Arm heben, und quasi gefragt so, naja, das ist ja wohl offensichtlich ein rechtsextremistisches Problem an der Schule, und darauf hat Jean-Pascal Hohm geantwortet, 10 Minderjährige heben auf einem Foto, das nicht mal an der Schule entstanden ist, den rechten Arm. Ist das dumm? Ohne Zweifel. Reicht das als Beweis für strukturellen Rechtsextremismus? Auf keinen Fall. Weißt du auch. Aber die Story passt halt in die Kampf-gegen-Rechts-Agenda. Ja, also man stellt sich schon die Frage, was ist denn bitte ein Beweis für ein strukturelles Rechtsextremismusproblem, wenn nicht eine ganze Schulklasse den rechten Arm hebt? Hier wird es als irgendwie dummer Junge-Schreich verklärt. Aber nein, es ist einfach ein Problem, was dort existiert. Und deswegen diese Schüler sich auch trauen, das zu machen. Und dass sie sich das jetzt trauen, das kommt halt nicht von ungefähr. Und um hier jetzt schon mal anzudeuten, dass natürlich vor allem die AfD, wenn wir über Brandmauern reden, die AfD vor allem keine Brandmauer hat gegen rechts, zeigt nämlich eben auch unser Jean-Pascal Hohm, der 2017 schon auf dem Spiel von Cottbus gegen den linken Erzrivalen Babelsberg hier in der Nähe auf Seiten der Cottbusser dabei war und zusammen mit der bekannten rechtsradikalen Ultragruppe Inferno Cottbus versucht hat, den Platz zu spüren. Da sind Parolen gefallen wie Arbeit macht frei und die gegnerischen Fans wurden als Zecken, Zigeuner und Juden bezeichnet. Er hat dann zwar seine Mitarbeiterstelle auch in der Landtagsfraktion verloren, der Jean, aber jetzt darf er irgendwie plötzlich doch weiterhin bei der AfD arbeiten, also alles vergessen. Das zeigt auch wieder, die AfD versucht öffentlich wirksam sich abzugrenzen, aber tut das eigentlich auch nur für die Öffentlichkeit, weil, das werden wir auch noch sehen, an sich es ihr entweder egal ist oder es eigentlich schon dazugehört, nach rechts außen offen zu sein, weil das eigentlich auch Teil der Strategie der AfD ist.
Genau, ich will das auch nochmal kurz zu Ende bringen, also diesen Gedanken auch einfach, um nochmal klar zu machen, was ist eigentlich der Bildungsauftrag an Schulen? Und ich habe jetzt mal nicht den aus Brandenburg, sondern den aus Schleswig-Holstein genommen, weil ich ja hier jetzt gerade bin. Da heißt es eben, zum Bildungsauftrag der Schule gehört die Erziehung des jungen Menschen zur freien Selbstbestimmung, in Achtung Andersdenkender, zum politischen und sozialen Handeln und zur Beteiligung an der Gestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Also eigentlich relativ klar und deutlich ausgedrückt, in dem Fall hier eben im Schleswig-Holsteiner Schulgesetz, aber die anderen Schulgesetze werden da nicht groß anders aussehen, gerade was diesen Ansatz angeht. Und da muss man sich tatsächlich überlegen und die Frage stellen, warum gerade jetzt zwei relativ junge Lehrkräfte dann doch eben für genau das, was sie ja eigentlich tun. Also sie haben Missstände angeprangert, die scheinbar im Kollegium in der Schule nicht groß wahrgenommen worden sind oder die vielleicht auch einfach verschwiegen worden sind oder ignoriert. Das ist ja auch mal gerne ein Thema, dass man sowas dann einfach versucht zu ignorieren, weil man eben nicht weiß, wie soll man damit umgehen. Und eigentlich haben die beiden alles richtig gemacht und müssen jetzt trotzdem dafür die Schule verlassen. Und das ist eben genau das Problem. Und wenn dann eben ein Politiker der AfD das nutzen möchte, um das als diesen Weggang dieser zwei Lehrkräfte als Erfolg der Zivilgesellschaft zu feiern, dann zeigen sich da meiner Meinung nach zwei große Probleme. Zum einen, dass er wahrscheinlich gar nicht mal so Unrecht hat, weil hätte sich die Zivilgesellschaft, die in vor allem in Burg, also es gab, muss man ja auch sagen, es gab ja auch Demonstrationen in Burg dann, die sich mit den Lehrkräften solidarisiert haben und die sich auch kritisch dann eben mit dieser Schule auseinandergesetzt haben. Aber, und das ist das große Problem an der Sache, hätte es eine wirklich aktive Zivilgesellschaft gegeben, die eben auch für den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eintritt und die auch für den Schutz gegen Rechtsextremismus eintritt, dann hätten diese beiden Lehrkräfte diese Schule nicht verlassen müssen, sondern dann hätte man sie unterstützt und dann wäre da, glaube ich, tatsächlich viel mehr passiert. Also kann man, oder jetzt etwas pessimistisch ausgedrückt, muss man wahrscheinlich sogar sagen, dass dieser Herr von der AfD eben mit seinen Aussagen recht hat. Denn ob es jetzt, es war, glaube ich, kein gewollter Sieg der Zivilgesellschaft, weil die Zivilgesellschaft macht das, was sie immer macht, sie schweigt. Und dieses Schweigen, das ist, glaube ich, auch heute wieder eines der großen Probleme, die wir haben, dass dieses Schweigen natürlich dazu führt, dass die Leisen, oder nicht die Leisen, sondern die Lauten von den Rändern oder die Lauten, eben die aus einer ganz bestimmten Richtung rufen, dass die natürlich dann vermehrt wahrgenommen werden. Würden wir, glaube ich, in einer Gesellschaft leben, wo eben dieses Schweigen nicht so groß ist, dann wären diese Meldungen von dem Herrn auf Twitter eben auch gar nicht so groß geworden. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach, dass dieses große Problem der schweigenden Mehrheit in unserer Gesellschaft, der dazu führt, dass diese Position, gerade diese Position der AfD, doch wesentlich stärker in den Fokus rücken und dass man dadurch wesentlich mehr auch diese Position eben leider wahrnimmt.
Sven, ich sehe das auch so. Ich sehe das aber so, dass das die schweigende Mehrheit, die du ansprichst, die war ganz lange das Problem. Die war ganz lange bis heute das Problem vielleicht oder bis zu dieser Zeit, die wir gerade erleben, die wir ja gerade versuchen auseinander zu dividieren, warum das gerade so viel krasser geworden ist oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass diese schweigende Mehrheit jetzt langsam, aber sicher in manchen Regionen Deutschlands gar keine schweigende Mehrheit mehr ist, die eigentlich was dagegen hat, sondern es ist eigentlich eine schweigende Mehrheit, die das gar nicht so schlimm findet, dass die Lehrer da vielleicht auch abhauen. Und weil ich der Meinung bin, dass ich ganz langsam und subversive diese Positionen von rechts, die auch die AfD in weiten Teilen vertritt, langsam aber sicher eingesickert sind in einen größeren Teil der Gesellschaft und viel, viel anschlussfähiger geworden sind in einem großen Teil der Gesellschaft. Es tut mir leid, dass ich immer so sagen muss, natürlich wahrscheinlich mehr in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Noch im Westen wird es auch schlimmer, sehen wir ja in Stuttgart. Das war ja die identitäre Bewegung, über die ich am Anfang gesprochen habe. Das war in Stuttgart. In Stuttgart, das muss man sich mal vorstellen. Da stellen die sich halt einfach auf so ein beschissenes Schwimmbad, ne? Ich will sagen, dass die AfD und die neue Rechte, die ja sehr gut vernetzt sind, genau daran arbeiten, dass diese schweigende Mehrheit eine nicht mehr schweigende Mehrheit wird, aber nicht, um sich gegen sie zu stellen, sondern mitzumachen und sie zu überzeugen. Und ich finde, darüber müssen wir jetzt dann im Anschluss auch reden. Wir haben ja auch schon viel darüber geredet, wie versucht wird, eben auf diese schweigende Mehrheit Einfluss zu nehmen und zu versuchen, die zu beeinflussen in die eigene Richtung zu drängen und von den eigenen Positionen zu überzeugen. Ich habe aber auch nochmal versucht, jetzt ein paar Zahlen und Fakten wenigstens mal mit euch noch mitzugeben. Du hast ja jetzt am Anfang auch schon ein paar Zahlen von der Opferberatung erzählt, wenn ich das richtig sehe. Gehe jetzt quasi nochmal eine Ebene höher. Und zwar beziehe ich mich jetzt mal auf den Verfassungsschutzbericht zum Extremismus vom letzten Jahr. Das ist ja das Problem an sich. Das alles, was ihr jetzt gerade erzählt, diese Wahrnehmung, diese Stimmung, diese Fälle, die wir aufzählen, das ist ja alles jetzt, 2023. Wie viele das dann in Summe sind, können wir natürlich dann erst nächstes Jahr sehen, wenn wir wieder die Berichte sehen. Aber deswegen gucken wir jetzt halt mal, okay, was sahen wir denn schon letztes Jahr? Gab es da schon eine Tendenz in Richtung, es gibt mehr rechtsextreme Straftaten? Und dafür gibt es nur eine Antwort, ja, und zwar relativ extrem. Also die extremistischen Straf- und Gewalttaten im Jahr 2020 insgesamt sind um 3,8% gestiegen. Da kann man jetzt sagen, okay, ist jetzt nicht so viel, aber spannend wird, man muss diese Zahlen auch erstmal so auseinander dividieren, weil dann wird dazwischen Straftaten und Gewalttaten und so weiter und Körperverletzungen unterschieden. Aber die Zahl rechtsextremistischer Gewalttaten, also nur Gewalttaten, stieg im Jahr 2022 um 7,5%. Und das ist schon nicht wenig. Dann noch eine neue Zahl, muss man auch verstehen. Die rechtsextremistisch motivierten Körperverletzungsdelikte mit fremdenfeindlichen Hintergrund waren die ganze Zeit gesunken und sind jetzt 2022 um 16,3% gestiegen. Also nur zu dem Verständnis, bei rechtsextremistischen Gewalttaten werden natürlich auch Gewalttaten mit einberechnet, die von Rechtsextremisten begangen wurden, aber sich jetzt keinen fremdenfeindlichen Hintergrund hatten, also jetzt nicht sich gegen Flüchtlinge gewandt hat, sondern vielleicht gegen den politischen Gegner oder so weiter und so fort. Und Sven will was sagen.
Genau, vielleicht dazu, man muss, also natürlich sind diese Zahlen vom Verfassungsschutz oder auch von den einzelnen Innenministerien oder was auch immer dann gute Ansätze, aber das, und da kann ich jetzt eben auch nochmal aus meiner Arbeit von damals so ein bisschen berichten, das Problem an diesen Zahlen ist natürlich immer, dass die Einordnung, was als fremdenfeindlich, was als rassistisch, was als am Ende vor allem eben als rechtsextrem gewertet wird, sehr eng sind und sehr deutlich vorliegen müssen, bevor überhaupt eine Tendenz oder eben tatsächlich gesagt wird, das ist ein rechtsextremer Überfall oder ein rechtsextremer Angriff. Das ist ein großes Problem, dass das beim Verfassungsschutz sehr eng ist. Also man muss eigentlich von deutlich mehr Taten ausgehen, denn eine fremdenfeindliche Tat ist meistens, also ist ja auch schon eine Weile her, dass ich bei ESRA gearbeitet habe, aber damals war es tatsächlich noch Standard, dass es nicht ausreicht, wenn ein Weißer, vielleicht auch jemand mit Nazi-Klamotten, einen Flüchtling angreift, sondern es wird erst dann zu einem rassistisch motivierten Fall, wenn auch eine rassistisch motivierte Beleidigung fällt. Ansonsten ist es eine einfache Körperverletzung, weil er hätte ja jede Person auch angreifen können, aber er hat sich den Flüchtling ausgesucht. Und das ist etwas, was eben leider auch zur Realität dazugehört. Und dann ist der zweite Punkt, der auch noch dazugehört, der Aspekt, dass auch dann im späteren Verlauf, also diese Einordnung eines Falls funktioniert oftmals auch dann erst wirklich, wenn sie eben auch bei den Gerichten dann liegen. Und dann entscheiden Gerichte ganz oft dann eben doch, das hat mit Rassismus gar nichts zu tun, sondern es gab dort irgendwelche anderen Motive, die da vielleicht eine größere Rolle spielen. Also das weiß ich aus meiner Arbeit. Da war das wirklich oft so, dass dieses rassistische Motiv oder das fremdenfeindliche Motiv dann vor Gericht gar nicht mehr als solches anerkannt wurde. Und das eben die eine Seite, also diese Zahlen sind wahrscheinlich nochmal deutlich höher als das, was Gerrit gerade eben erzählt hat. Und sie sind aus einem anderen Grund auch noch höher, denn dieser Graubereich oder die Dunkelziffer, das ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. Also die Fälle, die gar nicht erst zur Anzeige gebracht werden, wo vielleicht auch so viel Angst vorliegt, dass man sich gar nicht traut, damit zur Polizei zu gehen oder zur Opferberatung, die liegt, glaube ich, auch nochmal ein ganzes Stück höher, als wir uns das vorstellen können.
Ja, Sven, gut, dass du das nochmal einordnest. Ich hatte ja auch schon gesagt, das ist tatsächlich auch gar nicht so, also diese unterschiedlichen Definitionen von Straf- und Gewalttat, nur Gewalttat und dann aber auch noch Gewalttat mit fremdenfeindlichen Hintergrund ist ja eh schon relativ weird, da nochmal Klarheit reinzubringen von deiner Seite ist sowieso auch nochmal gut, weil ich habe auch in der Berichterstattung so Fälle gelesen, wie gesagt wurde, ja, die Straf- und Gewalttaten sind um 16,3% gestiegen auf 20.967 Delikte. Da haben sie aber tatsächlich in der Medienberichterstattung, auch in seriösen Medien, einfach die Zahlen durcheinander gebracht, weil 20.697 sind insgesamt alle Taten, aber gestiegen sind tatsächlich um 16,3% die Gewalttaten, also die Körperverletzungsdelikte mit fremdenfeindlichen Hintergrund. Also da muss man da in diese Zahlen Klarheit reinbringen. Aber ein Grund, den du noch nicht angesprochen hast, warum diese Zahlen eigentlich massiv verfälscht sind und massiv rechtsextreme Gewalt unterrepräsentiert, ist ein Sonderfall, der jetzt in den letzten Jahren aufgekommen ist. Und zwar werden dort nicht die Taten mit aufgenommen, die im Zuge dieser ganzen Corona-Proteste passiert sind und entstanden sind. Die werden dort als diffuse ideologische Motivation bezeichnet und nicht dazu gezählt. Und das ist halt echt weird, weil super oft hat das einen rechtsextremen Hintergrund. Die werden angestachelt von rechtsextremen Gruppierungen, die da mitmarschieren. Nicht in diese Statistik mit eingeflossen ist der Mord an diesem armen Tankstellenmitarbeiter, der in Ida Oberstein erschossen wurde. Das wurde nicht als rechtsextreme Gewalttat gewertet. Und das muss man sich mal vorstellen, weil genau hier wir jetzt auch das Problem sehen, in das wir uns jetzt bewegen, dass diese ganze Mobilisierung der rechtsextremen Szene basiert auf solchen Themen wie Corona und so weiter und so fort. Damit mobilisieren sie die Leute. Damit kommen sie in die Köpfe, in die Zivilgesellschaft rein. Und der Staat, der checkt es nicht oder er will es nicht checken, dass eben das auch rechtsextreme Taten sind.
Ja, wo du jetzt den Fall mit der Tankstelle angesprochen hast, das ist ja auch so eine Debatte, die es immer wieder gibt. Tatsächlich auch über die Frage, wie viele Menschen sind eigentlich in Deutschland von Rechtsextremen insgesamt ermordet worden. Und da gibt es ja auch eine Diskrepanz zwischen Amadeo-Antonio-Stiftung, zwischen Opferberatungsstellen und zwischen eben dem Bundesinnenministerium, das ja im Endeffekt dafür verantwortlich ist, das zu führen. Und diese Diskrepanz, die spielt natürlich da immer mit rein. Das Gleiche gilt ja auch, wenn du dich erinnerst an diesen Amoklauf in München, da im Olympiapark. Auch der ist ja...
Der sich ja kürzlich gejährt hat. Nicht gejährt, wo Jahrestag war.
Ist mir nämlich gerade in den Kopf gekommen, weil auch der wurde ja, jetzt, ich habe es auch gesagt, ich habe auch von einem Amoklauf gesprochen. Eigentlich ist es ja so, dass eben dieser Täter damals auch unfassbar heftige rassistische Ressentiments hatte, die er eben auch in diese Tat mit hat einfließen lassen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob dieser Fall heute auch als rechtsextremer Fall geführt wird. Gleiches gilt für das Oktoberfest-Attentat, was ja schon Jahrzehnte zurückliegt. Auch da wurde lange Zeit nicht gesagt, ich glaube, bis heute ist noch nicht öffentlich wirklich gesagt worden, dass es sich dabei um einen rechtsextremen Terroranschlag gehandelt hat. Und diese ganze Debatte um diese Corona-Problematik, die macht das Ganze ja nochmal wesentlich schlimmer, wesentlich schwieriger. Und ja auch in dem Zusammenhang, weil es ja gerade dem Bundesinnenministerium, aber auch den anderen Ministerien oftmals so schwierig fällt, diese Reichsbürger dann doch oder auch diese Corona-Leugner tatsächlich dahin zu stellen, wo sie hingehören, nämlich am Ende in eine rechtsextreme Ecke.
Eben, genau so. Ich meine, klar, man muss auch immer sagen, und das soll sich jetzt nicht wie so eine Floskel anhören, man muss auch immer sagen, so jeder Mensch hat natürlich sein Recht zu demonstrieren gegen Grundrechtseinschränkungen während der Corona-Pandemie und so weiter und so fort. So, es ist auch niemandem geholfen, jeden, der da irgendwie Zweifel dran hat, an diesen Maßnahmen irgendwie als Nazi zu bezeichnen, als Neonazi, was ja eher richtiger wäre. Aber trotzdem ist es wichtig zu sagen, dass diese Bewegung genutzt wurde, unterwandert wurde, kann man vielleicht sogar sagen, von Rechtsextremen und dann, sobald es in eine Art Gewalt umgeschlagen ist, natürlich im allermeisten Fällen die Rechtsextremen die Finger mit im Spiel hatten, weil dieser zivilgesellschaftlichere Protest wahrscheinlich dann am Ende auch nicht dazu neigt, Gewalttaten zu begehen in diesem Zusammenhang. Ich habe nur jetzt die Zahl auch nochmal gefunden zu diesen diffusen ideologischen Motivation, also zu den Straftaten mit der diffusen ideologischen Motivation, die eben nicht zu rechts gezählt wird. Das sind 24.000 Straftaten, die 22 gezählt wurden. Und zum Vergleich, rechtsextreme Gewalttaten, die quasi gezählt wurden, waren 20.967. Also das spricht, eigentlich kann man sagen, dass fast doppelt so viele, sogar nur diese Zahlen, doppelt so viele Straftaten begangen wurden, die vermutlich einen rechtsextremen Hintergrund haben.
Ja, nur nochmal zur Einordnung. Es sind Straftaten, muss man ja sagen, nicht Gewalttaten, weil du gerade von Gewalttaten gesprochen hast, nur, dass man das nochmal richtig stellt. Also es sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, spricht der Verfassungsschutz von Straftaten, nicht von Gewalttaten.
Achso, Entschuldigung, genau, also rechtsextremistische Straf- und Gewalttaten, also die alle zusammen, ja. Ob du jetzt irgendwie ein Hakenkreuz irgendwo hinschmierst, ob du randalierst oder ob du einen Flüchtling zusammenschlägst. All das zusammen sind 20.967 und auch all das zusammen im Bereich auf die Corona-Proteste bezogen, sprich diffuse ideologische Motivation 24.000. So, um es nochmal klar zu bekommen. Danke, Sven. Es ist wichtig, hier genau zu sein. Es ist immer wichtig, genau zu sein, weil sonst die Argumente ja auch nicht zählen und man sich angreifbar macht. Und das ist natürlich genau in diesen Themen unglaublich wichtig, genau zu sein und sich auch nicht hinreißen zu lassen, irgendwelche Polemiken auch von links zu machen, weil damit macht man sich eben auch nur angreifbar. So am Rande ist mir jetzt gerade nur so aufgefallen.
Genau, und vielleicht, um tatsächlich nochmal bei diesen Zahlen zu bleiben. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, es gab schon immer eine Diskrepanz, auch als ich damals noch da gearbeitet habe, zwischen den Zahlen der Beratungsstellen und zwischen den offiziellen Zahlen, auf die Gerrit sich jetzt ja auch gerade so ein bisschen bezogen hat. Es gibt oftmals auch die sogenannte Statistik PMK Rechts, Hasskriminalität, Gewalttaten des Bundesinnenministeriums. Das ist nochmal eine zusätzliche Statistik, die unabhängig vom Verfassungsschutzbericht das Ganze auch nochmal macht. Da kann man so ein bisschen so einen Vergleich ziehen, und das hat der VBRG, der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, auch gemacht. Also dieser Verband ist ein Zusammenschluss von den Opferberatungsstellen in den ostdeutschen Bundesländern plus Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Hamburg. Das heißt, diese Zahlen sind natürlich jetzt nur so halb vergleichbar, weil gerade die westdeutschen Bundesländer noch nicht von Anfang an dabei waren. Aber ich möchte trotzdem mal kurz zwei Bereiche hier nennen. Wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, vor 8 Jahren hatten wir ja die sogenannte Flüchtlingskrise. Und da war es tatsächlich so, dass bei den Beratungsstellen ein unfassbarer Anstieg von Fällen aufgetaucht ist. Und das war auch noch die Zeit, wo ich da gearbeitet habe. Und das war auch der Zeitpunkt für mich, wo ich tatsächlich dann das auch nicht mehr so ganz geschafft habe und mich dann auch irgendwann von der Stelle verabschiedet habe. Aber um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, im Jahr 2015 hat der Verband der Beratungsstellen Angriffszahlen veröffentlicht, und zwar Angriffszahlen in Höhe von 1747 Fällen. Und das Bundesinnenministerium hat für den gleichen Zeitraum 980 Fälle, also knapp 800 Fälle weniger. Im Jahr 2016 ist es ähnlich, da hatten wir nochmal einen deutlichen Anstieg der Gewalttaten. Also da waren es 1948 von Seiten der Verbände, die eben aufgezählt wurden. Und beim Bundesministerium des Inneren sind aber immerhin auch schon 1250 Fälle aufgetaucht. Das heißt, man sieht hier in diesen beiden Jahren einen deutlichen Anstieg. Vorher sind die Zahlen so zwischen 600 und 700 auf Seiten des Verbandes gependelt und beim Bundesinnenministerium zwischen 400 und 500. Also da war es keine allzu große Diskrepanz. Und jetzt eben mit der Flüchtlingskrise ist das Ganze deutlich angestiegen. Und noch deutlicher wird es dann in den Jahren zwischen 2017 und 2021. Da sind die Zahlen nämlich etwas zurückgegangen, lagen ungefähr so bei 1400 von Seiten des Verbandes und bei auf der Seite des Bundesinnenministeriums zwischen 800, also um den Dreh immer zwischen 800. Also eine Diskrepanz von 500, 600 Fällen. Und das Heftigste war aber tatsächlich letztes Jahr. Im Jahr 2022 haben die Verbände 2093 Delikte gemeldet, also Angriffszahlen gemeldet, und das Bundesministerium des Inneren gerade mal 925. Also man sieht da eine relativ deutliche Diskrepanz zwischen diesen Zahlen. Und das ist eben auch das, was ich ja vorhin schon mal angesprochen hatte. Also man muss, diese Zahlen sind wichtig, auch die Zahlen des Verfassungsschutzes und des Bundesministeriums des Inneren. Aber man kann immer davon ausgehen, dass sie noch höher sind. Und auch die Zahlen, die ich jetzt gerade vorgetragen habe, sind wahrscheinlich auch nicht sozusagen das tatsächliche Ergebnis, was wir haben, sondern auch nur Annäherungen, weil die Beratungsstellen ja auch nicht alle Fälle mitbekommen. Genau, und abschließend dazu nur noch der Satz, was also sehr auffällig ist, dass natürlich im Rahmen der Flüchtlingskrise die Zahlen einmal deutlich angestiegen sind und dass sie jetzt eben im letzten Jahr auch schon mal deutlich angestiegen sind. Und wenn wir wahrscheinlich weiterschauen in diesem Jahr, dann dürften sie ja auch da weiterhin ansteigen.
Genau die Frage wollte ich dir jetzt nochmal stellen. Also super spannend, was du erzählst, und es ist ja auch immer schön, dass du meine Zahlen hier, meine Verfassungsschutz- und Innenministerium-Zahlen hier so runter machst. Ich fühle mich ein bisschen angegriffen, Sven. Nee, aber das finde ich tatsächlich super spannend, was du sagst, aber deswegen nochmal die Nachfrage. Du hattest ja gesagt, 2015 sind sie angestiegen, dann sind sie runtergegangen und dann sind sie jetzt wieder hochgegangen. Aber nur nochmal, sind sie jetzt höher als damals?
Ja, genau. Also ich sag nochmal die Zahlen vom Verband. 2015 1750 gerundet, 2016 1950 gerundet und jetzt im Jahr 2022 2100 gerundet. Aber, und da muss man eben auch im Hinterkopf haben, für 2015 und 2016 galten die Zahlen nur für Ostdeutschland und NRW. Und erst seit 2017 fällt Schleswig-Holstein damit rein, seit 2021 Baden-Württemberg und seit 2022 auch Hamburg. Aber auch das kann man sagen, die Opferberatungsstellen und der Verband hat eigentlich auch vorher schon versucht, immer bundesweit zu schauen, was gab es da für Fälle. Aber das kann man natürlich dann nicht immer schaffen. Aber die Zahlen sind jetzt tatsächlich im Jahr 2022 nochmal höher als 2015, 16. Aber Und das haben wir ja auch in der Uni gelernt, Statistik und so. Die Zahlen sind jetzt wahrscheinlich auch deshalb nochmal höher, weil eben mehr Bundesländer tatsächlich auch intensive Fallrecherche betreiben. Nichtsdestotrotz ist es aber auch so, dass natürlich die Zahlen angestiegen sind und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Welche Beweggründe da jetzt genau hinterliegen, ob es Corona ist, das wäre jetzt noch eine Debatte, über die wir auf jeden Fall sprechen können.
Genau, ich habe diese Frage auch nochmal so dezidiert gestellt, nicht nur, weil ich dir nicht richtig zugehört habe, sondern auch, um es deutlich zu machen, dass ja offensichtlich zwischen 2015 und heute was passiert sein muss. Das ja vielleicht auch unsere These unterstützt, dass die Stimmung irgendwie kippt. Aber warum kippt sie? Also die Flüchtlingskrise 2015 wäre ja an sich und war ja auch schon absolutes Mobilisierungspotenzial für die rechte Szene. Hat ja funktioniert. Aber jetzt funktioniert es offensichtlich noch besser. Also warum funktioniert es jetzt noch besser? Was ist seitdem passiert? Ja, es gibt jetzt ja auch wieder eine Flüchtlingskrise, aber meiner Meinung nach ist die eigentlich deutlich weniger medial vertreten oder präsent als damals. Also wir schaffen das etc., Angela Merkel, you name it. Aber was ist seitdem passiert? Und wie gesagt, ich wollte darauf nochmal hinaus, weil ich da jetzt finde, jetzt irgendwie der spannende Teil so einer Analyse kommen könnte, den wir auch machen können mit dem, was wir, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit immer mal recherchiert haben und euch erzählt haben. Und zwar, meiner Meinung nach, sehen wir einen Erfolg der neurechten Strategie, die seit Jahrzehnten ja angewendet wird, die sich ausgedacht wurde von vermeintlich rechten Intellektuellen, um so Einfluss auf die Bevölkerung zu nehmen, um so am Ende Erfolge zu haben, dann auch politische Erfolge zu haben, aber zu sagen, eigentlich geht es uns erstmal darum, Diskurse nach rechts zu verschieben. Wir hatten da ja auch schon ganze Folgen drüber, aber ich finde, man muss das schon nochmal irgendwie referieren. Grundsätzlich ging es ja auch so um eine Debatte, so es gibt die alte Rechte und es gibt die neue Rechte. Die alte Rechte, ganz verkürzt, sah sich in der Tradition der Nationalsozialisten, hat versucht, ganz klassisch den sogenannten Weg durch die Institutionen zu gehen. Das heißt, was weiß ich, die NPD hat sich als Partei aufgestellt, hat gehofft, gewählt zu werden und so Einfluss auf das politische System zu nehmen etc., hat meistens nur mäßig funktioniert. Die ganzen, ich sag mal, ein Haufen enttäuschter Rechtsradikaler hat sich dann Gedanken gemacht und gesagt, so, hey, wir brauchen irgendwie mal eine neue Strategie. Daraus ist dann im Endeffekt ja so diese neue Rechte entstanden. Ihr Vordenker, ja, der sagt man immer so, der Franzose Alain de Benoist, der dann auch das Buch geschrieben hat, Die alte Rechte ist tot. Und dann später das Buch Die Kulturrevolution von Rechts, in der er quasi darlegt, was der Plan ist. Und der Plan ist, die Rechte müsse versuchen, im sogenannten vorpolitischen Raum die gesellschaftliche Atmosphäre nachhaltig und stetig zu beeinflussen, um so langfristig die politischen Verhältnisse ins Wanken zu bringen. Also das ist doch ein Hinhörer. Ich finde, dieser Satz, diese Beschreibung seines Konzepts ist für mich so unglaublich das, was wir gerade erleben. Die gesellschaftliche Atmosphäre nachhaltig und stetig zu beeinflussen, um so langfristig die politischen Verhältnisse ins Wanken zu bringen. Sven, will was sagen.
Genau, und vielleicht dazu, du hast es ja gerade schon gesagt, das ist natürlich vor allem eine Strategie der neuen Rechten, aber auch die, sagen wir mal, die klassische Rechte, also das, was dann eben so Bereich NPD oder so, die haben das auch lange gemacht. Da hieß es ja von der Straße in die Parlamente, beziehungsweise dann auch den Raum rückwärts gehen, wenn man sich daran erinnert, dass ja die NPD auch lange Zeit versucht hat, gerade im Ostdeutschland auch gar nicht so unerfolgreich, über Fußballtrainer, über Vereinsmitgliedschaften natürlich auch den Diskurs dahin zu steuern. Also natürlich ist es ein Phänomen, was von der neuen Rechten mehr fokussiert wird, aber auch bei der klassischen Rechten, also seien es eben NPD und ähnliche Parteien gewesen damals, die haben das auf eine ähnliche Weise auch versucht, also subtil eben in die Gesellschaft hineinwirken und eben wie der gute, nette, liebe Nachbar wirken und eben nicht wie der gemeine Schläger, der ja auch in den Medien gerne dargestellt wurde.
Ja, ich glaube aber allerdings ist, also ein Unterschied ist, glaube ich, ein viel strategischerer Angang, ein intellektueller Angang, sich quasi auch mit alten Denkern zu befassen, die solche Konzepte aufgestellt haben und die dann strategisch anwenden. Und das zweite ist, glaube ich, auch die Erkenntnis, über ganz in Anführungszeichen erstmal harmlosere Themen in die Gesellschaft vorzudringen, um dann hinten rein die eigenen Themen draufzusetzen, während ich mir vorstellen könnte, die NPD, naja, am Ende schon immer recht schnell mit der politischen Agenda um die Ecke kam, und zwar einen nationalsozialistisch geprägten Rassismus, den die neue Rechte natürlich lange hinterm Berg hält, um ihn dann ganz langsam mit einfließen zu lassen in die Agenda. Das ist wirklich ein Unterschied. Und einer dieser Denker, auf den sie sich ja beziehen, ich will das immer wieder sagen, ich finde es schon fast ein bisschen creepy, der wird mittlerweile schon so voll abgefeiert und alle, die sich so ein bisschen intellektuell geben, sagen so, ja, ja, und die beziehen sich ja auch sogar auf so einen Kommunisten. Aber ich will es auch nochmal sagen, damit ich mich auch so intellektuell fühlen kann, und zwar auf den Italiener Antonio Gramsci, der eigentlich für kommunistische Bestrebungen quasi diese Theorie, diese Idee der kulturellen Hegemonie auch mit geprägt hat, und zwar eben genau das. Man kann nicht nur durch Zwang oder nur durch politische Teilhabe das System ändern, sondern durch langfristige Kräfteverschiebung und die Produktion zustimmungsfähiger Ideen, also quasi von unten nach oben. Wir brauchen die Ideen in der Gesellschaft, damit wir sie dann am Ende auch politisch vertreten können. Auf heute übertragen, wir müssen in der Gesellschaft quasi diese, am Rande des Rechtsradikalismus, diese Stimmung produzieren in der Gesellschaft, damit am Ende die AfD gewählt wird. Überspitzt gesagt, ich will jetzt hier keine Klagen von irgendwelchen AfD-Politikern. So könnte man das nämlich dann sagen. Genau, aber auf diese ganze Debatte, die ich jetzt hier darlege, so okay, wir müssen irgendwie da Einfluss nehmen, auf diese Denker der neuen Rechten, die sich ja dann auch eigentlich ja auf Denker von vor dem Dritten Reich beziehen. All das haben wir alles schon mal erzählt. Darauf beziehen sich natürlich unsere rechtsradikalen Posterboys, Götz Kubitschek, über ihn haben wir auch schon oft gesprochen, und natürlich die ganzen identitären Bewegungen und all die vertreten diese Strategie, entwickeln Konzepte, wie man das machen kann, und geben die dann natürlich auch relativ gerne an die AfD weiter. Und weil die AfD natürlich da mit drin hängt, und das muss man am Ende auch immer wieder betonen. Ich habe schon gesagt, diese Brandmauer der AfD nach ganz rechts außen, die gibt es halt einfach nicht. Und deswegen ist natürlich die Brandmauer-Diskussion von allen anderen Parteien, sprich der CDU, zur AfD so relevant, weil sonst könnte man ja vielleicht drüber reden, aber mit der AfD kann man nicht darüber reden, weil die AfD am Ende eine Partei ist mit Rechtsextremen drin, die rechtsextreme Positionen vertreten und diese größer machen wollen. Und das muss man immer wieder so deutlich sagen, und das darf man auch nicht durchgehen lassen. So. Niemals, man muss sich da immer dagegen stellen. Man könnte jetzt noch stundenlang über die Strategien dieser neuen Rechten erzählen, aber nur so als Beispiel, so, ne? Also diese Themen über Political Correctness, Gendern, all das so. Also ich will nicht sagen, ich sehe da auch viel Kritisches dran, wie Linke das versuchen voranzutreiben und auch den Diskurs irgendwie zu bestimmen, aber genau da haben die neuen Rechten erkannt, das sind die Themen, wo sie draufspringen, wo sie es halt jetzt auch schaffen, mit Schützenhilfe von der Mitte zu sagen, ja, wir müssen, das sind Themen, dagegen müssen wir vorgehen, und so nehmen sie halt Einfluss. Aber okay, das probieren sie natürlich schon relativ lange, aber warum haben sie jetzt so Erfolg? Und ich glaube, da hat ihnen natürlich quasi der Zufall geholfen. Und deswegen, Sven, du hast ja auch spannend 2015 angesprochen, die Flüchtlingskrise. Meine persönliche Analyse ist immer, dass es vor allem losging mit diesem Erfolg ein Jahr früher, und so schließt sich der Kreis zu heute, mit der Ukraine, mit dem Einmarsch der Russen auf die Krim, also mit der Annexion der Krim. Da gab es, wir erinnern uns alle, diese furchtbaren sogenannten Friedenswinter. Damals hatte das, glaube ich, keiner so richtig auf dem Schirm, dass das eigentlich auch in eine eher rechte Richtung rückt, weil das ja eigentlich eher von so, ich sag mal, linken, sogenannten linken Verschwörungsideologen organisiert wurde, rund um Ken Jebsen, Dieter Dehm von der Linken und so weiter und so fort. Aber das war, glaube ich, so eine Art Erweckungsmoment für das, was wir jetzt erleben, immer auf diese Themen aufzuspringen, über die man sich dann in die Gesellschaft so reinzeckt. Das hat da angefangen, ja, hat aber keinen so richtig interessiert. Dann 2015, Flüchtlingskrise. Zack, super Thema natürlich. Und dann, ja, wurde es ein bisschen ruhiger. Und jetzt, ihr könnt ja ahnen, was passiert ist. Dann kam Corona und jetzt natürlich der Ukraine-Krieg. Und jetzt schon wieder eine Flüchtlingskrise. Dazu will ich nämlich noch tatsächlich eine Sache sagen von Götz Kubitschek. Der hat nämlich schon ganz früh, 2013, die Euro-Debatte, angeführt als Thema, wo man draufspringen muss. Da hat es, glaube ich, noch nicht so richtig funktioniert, aber die denken schon seitdem die ganze Zeit danach, welche Themen können wir besetzen. Seine These zum Euro war, es ist ein feines Thema, das Türöffner-Thema, und unsere Themen kommen hinterdrein gestolpert, wenn wir nur rasch und konsequent genug den Fuß in die Tür stellen. Sprich, es gibt ein Thema in der Öffentlichkeit, die Erkenntnis, springen drauf, stellen den Fuß rein, die Tür bleibt offen und ihre Themen kommen hinterher. Und das hat plötzlich richtig gut funktioniert bei Corona und Diesen Erfolg führen sie jetzt weiter in den Protesten rund um die, ich sage jetzt mal, Energiekrise, ausgelöst durch den Ukraine-Konflikt. Und da möchte ich vor allem jetzt nochmal die Corona-Krise hervorheben, es sei denn, Sven will mal was sagen dazu.
Du hast jetzt ja auch gar nicht alle, quasi auch nicht alle Folgekonflikte, Folgekrisen genannt, die ja aus Corona und aus dem Ukraine-Konflikt auch aus dem Ukraine-Krieg auch entstanden sind. Die Inflation ist natürlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, also eine wirtschaftliche Situation, die ja auch tatsächlich für einige Menschen bedrückend ist. Und was auch noch so ein bisschen gefehlt hat vom Ansatz her, das ist ja eigentlich auch so ein total spannendes Thema, das wir jetzt fast noch gar nicht hatten. Also wir hatten in der vorletzten Folge auch schon mal so ein bisschen ansatzweise drüber gesprochen. Aber die Rolle des Staates, also welche Rolle der Staat aktuell einnimmt, welche Position der Staat als solcher aktuell einnimmt und wie einfach es ist, eben auch für die neue Rechte eine plötzlich staatskritische Positionen wieder einzunehmen, wohingegen man ja eigentlich von Konservativen, aber eben auch von den neuen Rechten, ja eigentlich immer einen starken Staat gewöhnt war. Und jetzt sind wir gerade in die Richtung eines starken Staates auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben es bei Corona gesehen, wie stark der Staat manchmal sein kann, sein muss. Und wir haben es jetzt auch gesehen beim Thema Klimawandel, wo es im Endeffekt ja auch eine ähnliche Debatte geht. Und wo man da plötzlich unfassbar stark den Wert auf das Individuum legt. Und das hilft natürlich auch der neuen Rechten. Also man versucht tatsächlich gerade diesen eigentlich starken Staat, den man selbst gerne will, zu kritisieren und eben zu sagen, das wäre ja auch an den Menschen vorbei. Also dann wieder dieser klassische Wink auf den Populismus, wir haben die richtige Meinung und der Staat macht das gerade eben nicht. Das ist vielleicht auch noch so ein Ansatz, den man damit reinnehmen sollte. Also ich habe selbst immer Bauchschmerzen damit, wenn ich plötzlich in den letzten Jahren wirklich die staatliche Politik offen verteidigen muss, weil ich es halt für richtig halte, wie es läuft. Und das ist eigentlich so ein Ansatz.
Was bist du für ein Punker, Alter?
Ja, also gesagt, ich habe da aus Spaß in den letzten Tagen immer mal wieder drüber nachgedacht. Es gibt ja so einen sehr schönen Slime-Song, der nennt sich Linke Spießer. Und ich komme immer mehr auf den Punkt, dass ich wahrscheinlich genauso so einer bin. Ein linker Spießer, aber das ist nun mal so, denn ja, man wird älter, man wird reifer und man akzeptiert wahrscheinlich auch oder man kommt irgendwann an den Punkt, wo man sieht, dass es vielleicht doch manchmal wichtig ist, dass man einen starken Staat hat, weil wir dann doch als Gesellschaft eben auch nicht immer dazu in der Lage sind, das Beste für uns und vielleicht auch das Beste für die Zukunft zu entscheiden. Und da muss man manchmal tatsächlich sagen, dass die repräsentative Demokratie da vielleicht schon ein relativ positiver Aspekt ist.
Das, was du ansprichst, ist ja quasi das große Thema, was sich aus den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen ergeben hat. Also da wurde dieser Diskurs ja ganz krass. Ich persönlich will mir jetzt kein persönliches Urteil mehr dazu bilden, wie gerechtfertigt die Maßnahmen waren. Ich habe sie damals auch unterstützt. Ich finde aber auch, man kann jetzt gerne mal ein bisschen was aufarbeiten, was vielleicht übertrieben war und so. Ich will auch, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, irgendwie nicht jeden Menschen, der jetzt irgendwie den Staat für diese Maßnahmen kritisiert, wie man ja wirklich damals es gerne getan hat. So, es war ja schon echt, es waren schon alle echt angespannt so. Das will ich auch, ehrlich gesagt, jetzt nicht nochmal reproduzieren, weil am Ende das ja auch wieder den Rechten reinspielt und ich finde, legitime Kritik am Staat an seinen Maßnahmen muss möglich sein,
ja, natürlich.
Um Gottes Willen, wenn es nicht möglich ist. Aber genau diese Corona-Debatte, die ist so aufgeladen, ich glaube, das war so wichtig für diese Szene und auch für den jetzigen Erfolg, den wir sehen. Ich habe ja diese Türöffner-Themen angesprochen, die Götz Kubitschek versucht zu identifizieren. Das ist natürlich ganz extrem, wie gesagt, bei Corona passiert. Damals hat der Thüringer Verfassungsschutzchef Stefan Kramer schon gesagt, in Thüringen erleben wir immer wieder, dass legitimes bürgerliches Protestgeschehen teilweise von bekannten Rechtsextremisten unterwandert, mobilisiert, gesteuert und instrumentalisiert wird. Gruppierungen wie der Dritte Weg, Neue Stärke Erfurt, aber auch die AfD führen Regie und dienen als Mobilisator und Katalysator für das Demonstrationsgeschehen in Thüringen. Ja, also es geht dann weiter, dass dieses hochemotionale Thema würden die Rechtsextremen nutzen, um Unverständnis, Wut und Zorn zu schüren und für sich politisch nutzbar zu machen, um weiter in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen und anschlussfähig zu sein. Haben wir doch schon mal gehört heute, ne? 1:1 eigentlich diese Theorien, also Strategien, die versucht, die neue Rechte zu machen. Es klappt plötzlich. Davor hat es halt nie richtig geklappt. Und plötzlich klappt es. Und in dem Zusammenhang will ich nochmal einen Namen nennen, und zwar Martin Kohlmann. Karl Martin Kohlmann, deutscher Politiker, ist Gründungsvorsitzender der Freien Sachsen. Vielleicht habt ihr von denen gehört, weil die spielen meiner Meinung nach eine ziemlich große Rolle in dieser ganzen Mobilisierung rund um die Corona-Proteste. Der war nämlich, bevor er das gemacht hat, bevor es Corona überhaupt gab, war der bei Mitglied von Pro Chemnitz, von den Republikanern, wird seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet, vernetzt mit den nationalen Sozialisten Chemnitz. Der Name sagt ja alles. Und so weiter und so fort. Und dieser Dude, der hat quasi die Freien Sachsen gegründet. Die Freien Sachsen, die haben immer schön aufgerufen, die wollen tatsächlich Sachsen unabhängig. Das sind, im Endeffekt sind sie so Separatisten. Mal sehen, wann irgendwelche linken internationalistischen Gruppen auf die Idee kommen, sich mit den Freien Sachsen zu solidarisieren, so wie mit der ETA oder so. Okay, kleiner Scherz am Rande. Die Freien Sachsen haben maßgeblich die Corona-Proteste in Sachsen mobilisiert. Da gibt's eine Telegram-Gruppe, ich habe heute noch mal reingeschaut, die hat 150.428.000 Mitglieder, diese Gruppe für den Freien Sachsen. Und darüber ballert der halt die ganze Zeit seine Propaganda raus und hat halt damals auch immer zu den Demos aufgerufen und so weiter. Warum spreche ich über ihn? Der hat es halt damit geschafft, so ein ganzes Netzwerk zu gründen, so deutschlandweit für die Mobilisierung von Corona-Protesten. Es gibt jetzt die Freien Thüringer, es gibt die Freie Jugend. Die Freie Jugend, die war letztes Jahr im Oktober, da war ich, habe ich mir das angeschaut, auf diesem riesigen AfD-Aufmarsch hier, der ja auch noch im Zuge, das ging dann schon um die Ukraine und so weiter. Im Endeffekt ist es eine rechtsextreme Organisation, diese Freien Sachsen, aber die erreichen so viele Leute genau über dieses Türöffner-Thema Corona. Und damit normalisieren sie dann am Ende natürlich auch die Themen, wofür die sie eigentlich stehen. Und die feuern sie jetzt langsam raus. Weil jetzt, so Gott will, kommt auch noch eine Flüchtlingskrise hinten drauf und die denken sich, ja geil. Und was, der letzte Post war halt von heute, der letzte Post in dieser Telegram oder die letzte Nachricht in dieser Telegram-Gruppe ging dann natürlich um Flüchtlinge. Und das heißt, diese Märsche werden jetzt einfach umfunktioniert und jetzt wird halt gegen das Flüchtlingsheim demonstriert. Ich glaube, es war sinngemäß was wie, ja zur Heimat, nein zum Heim. Die AfD profitiert meiner Meinung nach davon und dadurch, dass die AfD profitiert, profitieren die wiederum davon, weil man das Gefühl hat, ihre Positionen sind halt weiter in der Mitte der Gesellschaft angekommen, weil es ja was rund 22% der Leute so denken.
Vielleicht genau da der Ansatz, das ist nämlich wahrscheinlich auch genau das Problem, was wahrscheinlich auch dazu führen wird, dass die Zahl der Gewalttaten weiter zunimmt. Also im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015-16, da hatten wir auch immer schon mal über solche Sachen diskutiert. Und die Frage dabei ist ja, also wenn wir uns zurückerinnern, es gab unfassbar große Demonstrationen, natürlich vor allem in Ostdeutschland, wo eben gegen Heime vor Ort demonstriert wurde, wo dann eben teilweise klassischerweise ganz am Anfang das reine Demonstrationen von Rechten, von Neonazis waren. Aber es gab dann auch immer wieder und immer mehr Demonstrationen, wo sich die in Anführungsstrichen normale Bevölkerung auch wesentlich stärker daran beteiligt hat. Und daraus, und das ist genau dieser Aspekt, der damit reinspielt, und das ist, es ist nicht 100% vergleichbar mit den 90er Jahren, mit den Brandanschlägen auf Flüchtlingsheime und so weiter und so fort. Wenn wir an Lichtenhagen denken, wo eben auch die Bevölkerung daneben stand und geklatscht hat, war es 2015 ein bisschen anders. Es gab da eine relativ große Zivilgesellschaft, die auch geholfen hat, die sich also tatsächlich auch positiv auf die Flüchtlinge bezogen hat. Aber es gab eben auch ein Teil der Gesellschaft, der das Ganze eben kritisiert hat. Und dann, und das ist jetzt das, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist es natürlich so, dass es dann kleine Teile, extreme Randgruppen gibt, die natürlich dann eben diese Demonstrationen sehen, aber auch merken, okay, diese Demonstrationen sind zwar schön und gut und wir sind auch viele Leute, aber die Flüchtlinge kommen trotzdem. Und daraus entwickelt sich dann ein kleiner Teil weiter, der radikalisiert sich weiter und der wird dann eben immer stärker in eine Richtung gedrückt oder nicht gedrückt, sondern entwickelt sich in eine Richtung, wo man eben weiß, okay, wir müssen jetzt mehr tun. Und das sind aber eben nicht nur Rechtsextreme, sondern wenn ich zurückdenke, es gab damals einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft und später ist rausgekommen, das war kein überzeugter Rechtsextremist, der das Ding angezündet hat, sondern wenn ich es richtig im Kopf habe, war das ein Finanzbeamter, der Angst hatte, dass seine Kinder in seinem Dorf irgendwie angegangen werden und deswegen hat er diese Flüchtlingsunterkunft angezündet, bevor da Flüchtlinge einziehen konnten. Das ist, glaube ich, dieser Aspekt, also dieses ein Angstraum schaffen, auch wenn er gar nicht da ist. Auf der einen Seite ein Angstraum schaffen eben für, in Anführungsstrichen, die weiße Bevölkerung, eben ihr zu suggerieren, diese Menschen, die hierher kommen, sind gefährlich und man muss sich gegen sie wehren. Und auf der anderen Seite dann eben aber auch Angsträume zu schaffen, von Seiten der Rechtsextremen, das, was wir am Anfang angesprochen haben, dass man eben Räume schafft und Orte schafft, wo sich eben Flüchtlinge oder auch Menschen, die anders aussehen und so weiter und so fort, die sich da nicht mehr hintrauen. Und diese zwei Ebenen sind wahrscheinlich dann eben auch miteinander verknüpft. Aber das große Ganze ist wahrscheinlich so, je mehr Leute natürlich sich positiv oder negativ für eine Sache engagieren, desto in Anführungsstrichen normaler wird es auch, dass man eben dann einen Schritt weiter geht und eben nicht mehr nur demonstriert, sondern eben auch mal zuschlägt oder auch mal was anzündet. Und das ist, glaube ich, das kommt genau dann, wenn eben man eine große Mehrheit hinter sich vermutet.
Genau. Und das ist ja eigentlich der große Kern von allem, worüber wir gerade reden, ist eigentlich das Gefühl dieser Menschen zu glauben, jetzt geht's los. Jetzt sind wir in der Mehrheit. Jetzt sind die Leute auf meiner Seite. Ich mache das ja auch in deren Interesse und ich muss keine Sanktionen befürchten, weder vom Rechtsstaat, also das müssen sie natürlich zum Glück, aber es ist das Gefühl, als könnten sie machen, was sie wollen, noch von der Zivilgesellschaft. Und das hängt natürlich jetzt auch alles maßgeblich wieder mit dem Erfolg der AfD zusammen, der sich aber wiederum natürlich daraus speist, dass im Endeffekt diese Strategien der neuen Rechten ganz gut funktioniert haben. Also so kommen wir eigentlich in so eine Eskalationsspirale, die es halt gilt zu durchbrechen. Und ich möchte auch jetzt die AfD nicht so vom Haken lassen, dass die ja eigentlich da nur von profitiert, so, ne? Nein, die steckt da ganz tief mit drin in diesem scheiß braunen Sumpf. Man könnte jetzt wahrscheinlich 3,5 Stunden Kontakte aufzählen und darlegen, wie Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten eigentlich früher bei der NPD waren. Also das könnten wir stundenlang spielen, dieses Spiel. Und diese Abgrenzung nach rechts, außen von der AfD, ist wirklich nur ein Lippenbekenntnis, was sie für die Mitte der Gesellschaft noch machen, aber eigentlich auch wiederum nicht mehr wollen für die Rechtsaußen, weil sie die mit aufnehmen wollen. Also sie kommunizieren da auch teilweise mit unterschiedlichen Zielgruppen und schaffen das dann auch noch irgendwie. Auf der einen Seite, dann wird halt mal der Kablitz irgendwie rausgeschmissen, aber an sich ist, ja, komm, der Rest, der darf schon weiterhin mitspielen. Und ich finde, ein bemerkenswertes Ereignis, darüber hat der Spiegel jetzt erst kürzlich berichtet, das ist eine ganz neue Reportage im Spiegel gewesen. Da gab es nämlich ein denkwürdiges Ereignis, was ich in dem Zusammenhang kurz nacherzählen will. Tatsächlich diese ganzen Infos und Fotos, die das belegen, die kommen vom Recherche Nord, das ist ja so ein unabhängiges Recherchekollektiv, die quasi wichtige Arbeit leisten, mutig überall hingehen, wo sich Faschos treffen, die fotografieren, damit man nämlich genau das erzählen kann, was wir jetzt erzählen, und zwar, dass sich da alte Rechte, neue Rechte und die AfD zusammen treffen. So geschehen eben auch am 1. Juli im thüringischen Gutmannshausen. Da gab es so ein relativ konspiratives Treffen der Denkfabrik Metapol. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie dieses Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek, also eine Art, ja, Think Tank. Das heißt, da wird sich ausgetauscht, da werden Vorträge gehalten und im Endeffekt Strategien entwickelt und da gibt man sich irgendwie intellektuell und entwickelt halt eben Theorien, um die dann später anzuwenden und vielleicht auch der AfD zu erzählen. Diese Metapol ist tatsächlich noch relativ unbekannt, es gibt gar nicht so viel dazu, ich habe dann selber nochmal geguckt, taucht in irgendwie Verfassungsschutzberichten 2017 und so ein bisschen auf, aber auch wirklich immer nur am Rande. Man geht aber davon aus, dass das eher noch weiter rechts in Anführungszeichen oder noch steht als das IFS von Götz Kubitschek, ist wohl NPD-nah. Aber nichtsdestotrotz hielt dann dort am 1. Juli Erik Gelehnert einen Vortrag, der leitet nämlich mittlerweile das Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek, arbeitet aber auch gleichzeitig für die AfD in Brandenburg. Genau, und auf diesen Fotos, die Recherche Nord dann gemacht hat von diesem Treffen, konnten sie rund 40 Teilnehmer ablichten. Da waren Menschen mit SS-Totenkopf-Tattoos und schwarzen Sonnen. Da war ein Funktionär vom Dritten Weg und eben ein Mitarbeiter der AfD im Landtag. Und wer war auch da? Und so schließt sich der Kreis. Unser Mann Martin Kohlmann von den Freien Sachsen, der Mobilisator für die Corona-Proteste, in der quasi wahrscheinlich Einfluss in ganz Deutschland nimmt damit. Das heißt, der ganze Sumpf zusammen mit nachweislichen Kontakten zur AfD. Das heißt, das Ganze ist, wie gesagt, das Ganze ist wirklich beunruhigend, weil man das Gefühl hat, diese Leute, die treffen sich dann da und reden dort genau über solche Dinge, wie sie das schaffen, was sie jetzt offensichtlich mehr und mehr schaffen. Und sie haben Erfolg. Und irgendwie muss man dagegen vielleicht was tun. Also erstmal versuchen wir natürlich damit irgendwie aufzuklären, aber was soll man sagen? Und vor allem, so als krönender Abschluss, habe ich halt jetzt so meine eigene These dazu, dieser Erfolg der AfD, der wird ja jetzt auch wöchentlich verkündet, breit in den Medien, durch die Umfragen. Eine höher als die andere und so weiter und so fort und dann natürlich auch tatsächlich politische Erfolge, aber wöchentlich wird erzählt, wie erfolgreich die AfD ist. Und für diese Menschen aber, die die AfD unterstützen oder vielleicht auch diese Theorien und Strategien verfolgen, die wir gerade erzählen, Für die ist das natürlich jetzt der Beweis, dass man Erfolg gehabt hat, dass man jetzt eben in diesem vorpolitischen Raum angekommen ist, dass man ihn erobert hat und dann, wie du ja gesagt hast, man nicht mehr auf Gegenwehr stößt, wenn man sich dann halt auch auslebt mit diesen Positionen, die ja eigentlich nicht zu unserem Rechtsstaat passen und so weiter und so fort. Vielleicht ein Beispiel dafür, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, dieser Typ, der nach der Wahl in Sonneberg vom Sonnemann in Sonneberg, dass der nach der Wahl mit einem T-Shirt in den Reichsfarben, wo draufsteht, wer macht wieder mit, einen Kleinbus hatte, wo ehrenamtlicher Abschiebehelfer draufsteht. Und was hat er getan? Er hat AfD-Ballons in einem Kindergarten verteilt.
War das der Kandidat selbst oder war das nicht nur ein Helfer? Ich habe im Kopf, das war einfach nur ein Helfer, der das
gemacht hat. Ja, nee, das war natürlich nicht der Kandidat selbst. Ich will nur sagen, es gab diesen Wahlerfolg. Das heißt, solche Menschen haben das Gefühl, krass, wir sind angekommen so in der Mitte der Gesellschaft. Und der Typ ist halt kein Bürgerlicher. Der hat ein T-Shirt an, wo die Wehrmacht verherrlicht wird. In Sonneberg wird ein AfD-Landrat gewählt und dieser Typ denkt, jetzt ist es an der Zeit, mit so einem T-Shirt einem Kindergarten aufzutreten und AfD-Ballons zu verteilen. Also das finde ich, ist nur so für mich so ein Beispiel dafür, dass man sagt, so diese Erfolge der AfD sorgen dafür, dass sich auch die ganz Rechten, die sich auf einen Nationalsozialismus beziehen, mit siehe sein T-Shirt, jetzt trauen, öffentlich so einen Quatsch zu machen. Also Quatsch, verniedlich, öffentlich solche Dinge zu tun.
Und jetzt ist natürlich die große Frage, und das hast du ja auch schon richtig gesagt, was tun? Und ich glaube, das ist ja eine der großen Fragen, wo ich gerne eine Antwort drauf hätte, aber je länger ich drüber nachdenke, desto schwieriger wird es auch, eine Antwort darauf zu finden. Wir haben ja tatsächlich, ich habe ja vorhin einmal aus dem Schulgesetz vorgelesen, eigentlich ist ja das Ziel von Schule, dafür zu sorgen, dass Kinder zu freidenkenden Menschen werden, die aber eben auch Andersdenkende und damit das Grundgesetz akzeptieren. Davon sind wir aber scheinbar weit entfernt und man könnte jetzt natürlich fragen, okay, woran liegt das? Müssen wir vielleicht mehr tatsächlich in der Bildungsarbeit noch tun? Aber, und da muss man ja auch sagen, wenn wir uns zurückerinnern, ist es, glaube ich, ungefähr 20 Jahre her. Da hat ein gewisser Herr Schröder damals den sogenannten Aufstand der Anständigen ausgerufen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir waren beide noch relativ jung.
Ich erinnere mich, willst du jetzt Gerhard Schröder abfeiern? Bin ich gespannt.
Ich will ihn nicht abfeiern, davon bin ich weit entfernt, sondern es geht nur darum, was er damals gemacht hat. Das Ganze ist eine sehr krude Situation, also es gab einen Anschlag auf eine Synagoge und im Zuge dessen hat eben dieser Gerhard Schröder den sogenannten Aufstand der Anständigen ausgerufen, eben gefordert von der Zivilgesellschaft, sie müsse sich mehr gegen rechts engagieren und es hat damals auch funktioniert. Das Blöde an der ganzen Situation war, dieser Anschlag auf die Synagoge, das war kein Angriff von Rechten, sondern das war ein antisemitisch geprägter Anschlag, aber es hat damals eben einen Aufstand der Anständigen aus der Zivilgesellschaft in Anführungsstrichen gegeben. Das ist, glaube ich, heute so nicht mehr möglich, nicht mehr machbar und vielleicht auch gar nicht so zielführend. Die Frage ist aber tatsächlich, was wäre zielführend? Ja, da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen pessimistisch gerade, weil mir tatsächlich auch nicht einfällt, was könnte man wirklich tun? Was hilft gerade eben jetzt die Menschen, die jetzt doch immer öfter, immer stärker auch in solche Richtungen denken und abfallen. Was kann man dagegen tun, um das zu verhindern? Natürlich, und das haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, gibt es meiner Meinung nach immer noch eine Mehrheit in Deutschland, die nicht für diese Position steht. Und da will ich auch nochmal widersprechen. Es gibt einen CDU-Politiker, der hatte jetzt vor kurzem erst gesagt, er hält die Mehrheit der Deutschen eher für rechts. Da würde ich ihm weiterhin widersprechen, auch wenn ich das früher gerne anders gesehen habe. Tatsächlich glaube ich eben nicht. Also Erwin Rüdel hatte das gesagt, er hält die Mehrheit der Deutschen für rechts. Sehe ich nicht so, sehe ich anders. Aber diese Mehrheit muss eben dann tatsächlich doch, glaube ich, aktiver werden, muss aus ihrer Komfortzone, aus ihrem Individualismus rauskommen. Ich glaube, dieser Individualismus, den wir heute haben, der ist für uns alle sehr schön. Aber er führt eben auch dazu, dass die Menschen, die vielleicht von diesem Individualismus nicht so abgeholt werden können, dass die dann doch eher zurück wollen zu einem starken Staat und dass die dann eben auch, jetzt habe ich den falschen Begriff benutzt, starker Staat im Sinne von starker Staat, wie ihn die neue Rechte haben möchte, nicht so, wie wir ihn jetzt aktuell erleben. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, dass dieses Geborgene geht immer mehr und mehr verloren. Der Individualismus übernimmt. Der Individualismus hat seine Vorteile für uns alle, aber er hat eben auch den Nachteil, dass, glaube ich, ein gesellschaftliches Engagement immer schwieriger wird.
Ich habe jetzt hier den Gag mit Gerhard Schröder auch direkt gemacht, weil natürlich Gerhard Schröder, ist auch geil, wie du so wie dieser Gerhard Schröder, so als wäre unsere Zielgruppe, so, wahrscheinlich denkst du an deine Schüler, da musst du noch so sagen, dieser Gerhard Schröder, wir kennen ihn, glaube ich, alle, obwohl wer weiß, wie jung unsere Zuhörer sind, genau, egal, am Rande Gerhard Schröder, weil du ihn angesprochen hast, der ja natürlich jetzt in Ungnade gefallen ist, aus anderen Gründen, und zwar wegen seiner Verbindung zu Russland, ist nur tatsächlich, finde ich, eine ganz gute Überleitung für eine ganz praktische Sache, die man vielleicht tun könnte gegen das, was gerade passiert, ist mal zu gucken, wie aktiv auch Russland und wie strategisch Russland Einfluss nimmt auf solche Diskurse in Deutschland, weil diese ganzen neuen Rechten, über die wir sprechen, sind auch mit Russland vernetzt. Also wirklich nach ganz weit oben, das kann man sich irgendwie kaum vorstellen. Also man hat fast das Gefühl, Wladimir Putin persönlich steuert da irgendwie so, nicht steuern ist übertrieben, aber nimmt Einfluss auf so komische Kacknazis im Thüringer Hinterland. Aber dem scheint ja irgendwie so, weil dem natürlich bewusst ist, diese Diskurse aufzugreifen und damit westliche Demokratien zu destabilisieren. Also das ist mir jetzt gerade in dem Fall nur gekommen. Klar, wir können jetzt auch, aber das würde jetzt zu weit führen, das alles nochmal aufzumachen, die Debatte um Friedrich Merz, weil das auch ja das jetzt wieder neuen Futter bekommen hat, Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene etc. Ihr habt es ja alle mitbekommen, was er gesagt hat. Oder die CDU sei ja die Alternative für Deutschland mit Substanz. All das kann man auch durchdiskutieren nochmal, aber nur ganz kurz will ich dazu nochmal sagen, und das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt, oder das vorletzte Mal schon gesagt, ich glaube, es ist jetzt um diese Dynamik jetzt erstmal zu durchbrechen, dass die AfD immer stärker wird und dadurch vielleicht auch sich diese gesellschaftliche Stimmung an der Basis ändert und die Leute zu rechtsextremen Gewalttaten bewegt. Um das zu durchbrechen, sollten wir einfach jetzt endlich aufhören, so viel über die AfD zu reden in der Politik und nicht nur die ganze Zeit darüber reden, wie können wir die AfD klein machen mit Strategie X oder mit Strategie Y. Am Ende macht man sie mit allem groß und den Ball muss man jetzt mal an die Politik spielen. Die sollen sich halt untereinander wieder streiten um ihre Positionen, aber nicht die ganze Zeit die AfD. Weder Friedrich Merz soll sich als Alternative für Deutschland mit Substanz bezeichnen, weil damit er ja auch wieder seine Besessenheit von der AfD irgendwie gar nicht wegbekommt, in der Hoffnung vielleicht Wähler abzugreifen. Aber auf der anderen Seite soll halt auch die linkeren Parteien, also in dem Fall jetzt die Regierungsparteien, die quasi in Opposition zur CDU stehen, nicht bei jedem Satz von Friedrich Merz, der irgendwie in diese Richtung geht, zu sagen, ah, guck, da bröckelt sie die Brandmauer, weil auch das hilft der AfD, weil die AfD freut sich. Egal, ob das Linke sagen oder Rechte, alles, was in den Medien ist, wo gesagt wird, die Brandmauer bröckelt, alles das hilft der AfD. Und auch die Medien, wenn diese Debatte um diese kommunale Zusammenarbeit, so, let's face it, so, der hat halt irgendwie da Sachen gesagt, die halt passieren. Und das war natürlich mega ungeschickt, weil es jetzt wieder der AfD hilft. Aber natürlich hilft der AfD dabei noch mehr, dass alle draufspringen und das so skandalisieren. Und wer sitzt da irgendwie, Tino Chrupalla, und grinst in die Kamera? Der kriegt sein scheiß Grinsen nicht aus der Fresse, weil Merz sagt das. Und die erwartbare Reaktion von links, beides bringt der AfD was. Also Leute, entspannt euch mal und konzentriert euch mal wieder aufs Wesentliche, und zwar Politik zu machen.
Genau, also vielleicht, um das dahin so ein bisschen zu bringen. Wir haben es ja schon mal angesprochen. Man muss wahrscheinlich tatsächlich einfach dahin kommen, dass die Unionsparteien wieder ihren konservativen Kern erkennen, das wieder als ihren Fokus nehmen, und das Agenda-Setting der Parteien muss sich einfach verändern. Man muss tatsächlich einfach viel stärker zur Realpolitik zurückkommen, und dann sind wir vielleicht zumindest bei einem Ansatz, wo man sagen kann, okay, das ist das, was die Politik tun kann. Aber was die Gesellschaft tun kann, habe ich ja eben auch schon angesprochen. Also das sind natürlich unterschiedliche Ebenen. Aber ich glaube, auch ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, wie du sagst, eben die Politik, die ja ihre infantilen Spiele endlich abstellen muss und das machen muss, was sie eben soll.
Und nicht zuletzt natürlich, auch wenn das wahrscheinlich vielen der, wenn wir sie haben, linksradikalen Hörern von uns nicht gefallen wird, ein starker Rechtsstaat und im Zweifelsfall eine starke Polizei, die durchgreift. Und quasi dann am Zweifel auch abschreckt, um zumindest Leute davor zu bewahren, Opfer von Gewalttaten zu werden. Da auch die nötige Manpower und das nötige Geld in die Hand zu nehmen, um gegen solche Strukturen, rechtsextreme Strukturen vorzugehen. Weil das hilft, das vergisst man oft und das wird oft vernachlässigt. Also die Polizei, die soll da bitte auch aktiv werden, wenn da sowas passiert. Und zwar resolut und mit aller Macht so. Ich habe kein Mitleid. Das war's von mir, glaube ich, von heute.
Vielleicht, was man dazu sagen könnte, wenn Polizei und Staatsanwaltschaften auf der rechten Seite genauso agieren würden, wie sie es seit Jahrzehnten auf der linken Seite machen, dann...
Jetzt kommt der Punk wieder durch, endlich.
Da kommt er nochmal raus, ja. Nein, aber auch, wie gesagt, aus meiner Zeit, als ich noch bei der Beratungsstelle war, manchmal ist man nach so einem Prozess da wirklich resigniert rausgegangen, weil die Strafen für Gewalttaten und für wiederholte Gewalttaten teilweise so unfassbar niedrig waren, wo man sich die Frage stellt, was muss denn eigentlich noch passieren, damit diese Person wirklich mal längerfristig in den Knast kommt. Größtes Beispiel, es gab diesen Ballstedt-Prozess, dieses Ballstedt-Verfahren in Thüringen. Dieser Prozess hat so unfassbar lange gedauert und die sind zum Teil, wenn ich es richtig im Kopf habe, zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Und danach ist rausgekommen, dass diese ganze Crew, also diese ganzen Menschen, die in diesem Ballstedt-Prozess auf der Anklagebank saßen, übrigens auch eine ausführliche Spiegelreportage, aber ich glaube, es gibt auch eine vom MDR dazu, die eben sich mit diesen Turonen ausführlicher beschäftigt haben. Denn was haben sie in der Corona-Krise gemacht? Sie haben Drogen verkauft und das im großen Stil. Und das ist genau die gleiche Schiene. Also da rutscht man von einer kriminellen Ader in die nächste und der Staat hatte die Möglichkeit, wirklich hart gegen diese Menschen vorzugehen, hat es aber nicht gemacht. Und das ist tatsächlich so. Kannst mich dafür für einen Punker halten, ist okay. Aber ich habe manchmal doch schon das Gefühl, dass der Staat gerade im linken Bereich doch immer noch mal härter zugreift als eben auf der rechten Seite, was auch damit zusammenhängen kann, dass man natürlich im rechten Bereich noch viel mehr V-Leute hat, die dann eben natürlich auch mildere Strafen bekommen. Aber das könnte jetzt auch schon so ein bisschen in eine Verschwörungstheorie reingehen. Ich glaube, einfach auch aus der Geschichte heraus gewachsen, Stichwort RAF, sind aber die Sorgen, die in Polizei und im Rechtsstaat allgemein vorliegen, immer noch auf der linken Seite größer als auf der rechten. Und wenn man da tatsächlich hinkommt, dass zumindest beide Seiten wirklich gleich hart bestraft werden, dann kommen wir da, glaube ich, ein gutes Stück weiter.
Auf jeden Fall. Und ich gucke auf die Zeit und gucke aus dem Fenster. Es gewittert. Vielleicht habt ihr den Donner gehört. Wenn ihr den Donner gehört habt, bei mir gewittert es hier in Berlin. Und da sind riesige Hagelkörner, die auf meinem Balkon prasseln. Eieiei. Und das ist mein Stichwort. Ich glaube, Sven, es war eine schöne Folge. Es hat Spaß gemacht, fand ich. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen näher bringen, warum da vielleicht jetzt gerade ein paar Erklärungen näher bringen, warum das gerade so ist, wie es ist und warum man vielleicht dieses Gefühl hat, dass gerade echt viel abgeht. Jo, ciao, danke, bis zum nächsten Mal. Folgt uns bei Instagram und abonniert uns bei Spotify oder Apple Podcasts und gibt uns gute Bewertungen. Und jetzt habe ich es ganz am Ende gesagt und wahrscheinlich keine Sau hört. Wir müssen es nächstes Mal am Anfang sagen.
Das auf jeden Fall und natürlich auch, erzählt es gerne weiter. Also wir können ja auch nochmal kurz ein bisschen das dazu erzählen. Also unsere Zahlen sind gar nicht so schlecht. Die Hörerzahlen sind für uns ganz zufriedenstellend, auch da wir eben so lange Pause gemacht haben. Aber wir würden uns natürlich immer freuen, wenn ihr ein bisschen auch die Werbetrommel rührt, damit ein paar mehr Leute uns noch hören und damit unsere Gedanken auch ja mehr Leute erreichen. Nur noch zum Abschluss, wenn ich aus dem Fenster schaue, hier scheint aktuell tatsächlich gerade die Sonne. Ich bin ja nicht in Berlin, sondern ich bin ja in dem schöneren Teil von Deutschland, wo alles noch ein bisschen entspannter ist. Hamburg, Schleswig-Holstein, hier scheint die Sonne ausnahmsweise mal tatsächlich. Genau, aber das nur nebenbei. Vielen Dank fürs Zuhören und macht ansonsten das, was Gerrit gesagt hat. Abonniert uns etc. pp. Ja, dann auch von mir. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.